Plastik Lindlein in der Rosenau in Kronach. Präsentiert.
Will canceln.
Ich verstehe es zwar immer noch nicht, aber es ist egal. Herzlich willkommen, die neue Ausgabe. Wir sind mal beide wieder im Radio 1 Studio, ganz ungewohnt. Zuletzt haben wir zweimal unseren Podcast draußen im Wohnmobil aufgezeichnet. Aber in dieser Woche, kurz vor Muttertag, zeichnen wir die Folge am Freitag früh, den 8. Mai. Um kurz vor 8:30 starten wir mit unserer Aufnahme.
Ja, tatsächlich ein bisschen eher wie sonst dann eigentlich, also wenn wir im Studio sind,
yeah,
aber das hat mit Dingen zu tun.
Das hat mit Dingen, kannst du gleich sagen, ich mache Männerausflug im Wochenende.
Juhu!
Am Muttertag haue ich ab und zwar mit meinen Kumpels, wir fahren in den Pott. Heute Abend Borussia Dortmund Frankfurt schauen wir uns an, Bundesliga, haben wir Karten morgen Mittag, freue mich sehr drauf. VfL Bochum gegen Hannover 96 in der zweiten Bundesliga. Dann sind wir abends bei einer Vernissage eingeladen von Gerald Asamoah, tatsächlich in Bochum.
Na klar.
Da freue ich mich auch sehr drauf. Und am Sonntag zum Abschluss.
Die Vernissage, was macht denn der? Mal der Bilder?
Der hat tatsächlich irgendwas gemacht, so eine Fotoausstellung ist es. Und da geht es um ein Projekt in Afrika. Und das ist eben so eine besondere Vernissage. Also ich bin da gespannt und halte euch natürlich auf dem Laufenden. Vielleicht kriege ich ihn ja zum Interview auch. Mal gucken, wie das da so läuft. Und am Sonntag machen wir noch ein bisschen Essen. So Zeche und so mal ein bisschen angucken und ein bisschen Radfahren und abends ist dann Handball. HSC 2000 Coburg spielt bei TuS im Essen und das schauen wir uns auch noch an. Und am Montag fahre ich wieder heim. Wenn der Muttertag rum ist.
Ja, naja, gut. Das ist halt dann manchmal einfach so. Ja, viel unterwegs und viel unterwegs waren wir sowieso. Wir haben nämlich noch einiges aufzuarbeiten.
Stimmt.
Von unserer Camper-Tour. Wir haben ja da letzte Woche am Donnerstag aufgenommen, also am letzten Tag, aber früh. Das heißt, alles, was wir dann an dem Tag selber noch gemacht haben, war jetzt in den letzten beiden XXL-Podcast-Folgen nicht drin. Ich vermute, diese Folge wird auch wieder ein Ticken länger sein, schätze ich jetzt einfach mal. Denn wir haben da noch einiges erlebt am letzten Tag und ich muss mal vorweg schicken, eigentlich haben wir uns vorher vorgenommen, ja, wir machen es diesmal vielleicht ein bisschen ruhiger, ein wenig entspannter, sonst war es wirklich echt viel Action, viel zu tun. Und jetzt habe ich ja mal geguckt, beziehungsweise habe ich letzte Woche schon gesagt, also von der Länge des Podcasts her, was jetzt die Campertour angeht, im Vergleich mit den letzten Jahren war es noch nie so lang wie diesmal. Also ich glaube, wir haben irgendwie mehr gemacht, obwohl wir eigentlich weniger machen wollten. Naja, so ist es halt einfach mal.
Übrigens, die meistgestellteste Frage ist, wann macht ihr es denn wieder? Wir können doch im Herbst, oder? Geht er im Herbst gleich wieder auf Tour?
Das hat mir noch nie jemand gefragt. Und da würde ich sofort sagen, nein.
Habe ich ja auch gesagt, nein.
Also ich wurde immer gefragt, wo ist denn das Wohnmobil? Ich habe gesagt, das haben wir abgegeben. Kommen wir aber gleich dazu, weil das haben wir natürlich auch mit aufgenommen. Wir gucken nochmal auf den letzten Donnerstag. Da waren wir nämlich, ich muss auch sagen, es war auch eine der großen Überraschungen in diesen zwei Wochen. Da haben wir uns gesagt, wir gehen mal nach Bad Staffelstein. Uns wurde empfohlen, ja, da gibt es eine kleine, schöne, recht neue Brauerei, nennt sich Hopfenrebell und wird irgendwie von zwei Leuten betrieben, haben wir gehört und guck doch da mal vorbei und dann haben wir wirklich gedacht, oder ich zumindest, ist halt irgendwie so ein kleines Ding mit so zwei Braukesseln vielleicht und irgendwas und dann kommen wir dahin im Industriegebiet ist das in Bad Staffelstein und ja, wir waren da völlig überwältigt und haben den Peter Gazzarella, den Chef da getroffen und mit ihm ganz lang über den Hopfenrebell gesprochen.
Peter Gazzarella, Hopfenrebell in Bad Staffelstein. Bisschen außerhalb von Bad Staffelstein gelegen, also am Ring sozusagen, wer sich in Bad Staffelstein auskennt. Und dann kommen wir hier rein mit unserem Campingmobil, stehen wir vor der Tür und sind vollkommen geflasht. Das ist ja ein niegelnagelneues, ganz tolles Ambiente hier und schönes Brauhaus.
Ja, vielen Dank. Ja, es ist sehr viel Herzblut und Liebe reingeflossen, vor allem von meiner Frau, die hier eigentlich federführend das Ganze designt und aufgebaut hat.
Wie kam es denn zur Idee? Weil wir haben schon von dir jetzt im Vorgespräch erfahren, eigentlich war das ja gar nicht so dein Hauptjob.
Ja, die Idee ist tatsächlich entstanden über eine kleine Braubox, die wir 2010 ausprobiert haben, im Dezember 2010, die ich meiner Frau zu Weihnachten geschenkt habe. Und ich habe es euch ja schon erzählt, ne? Wenn man unter Totalversagen schauen würde im Duden, dann würde ich sagen, dann wäre das unser erster Sud gewesen. Es war fürchterlich und schrecklich, aber es war mit Sicherheit kein gutes Bier.
Du hattest einen anderen Job davor. Man kann ja sagen, glaube ich, du warst in der Automobilindustrie und das auch sehr lange.
Um die 25 Jahre war ich da, war da der IT-Mann, habe mich um Softwareentwicklung gekümmert.
Und dann einfach gesagt, ich habe keinen Bock mehr.
Ja, das war schon ein längerer Prozess. Also ich wollte schon länger aus der Automobilindustrie raus, aber tatsächlich waren es so coole Jobs, die ich dann immer machen durfte, das hat mich dann schon gereizt. Auch ein bisschen zum Leidwesen von meiner Family, weil ich nie da war. Aber ich habe den Job geliebt und habe ihn wirklich gern gemacht, aber ich liebe auch das jetzt hier, was ich jetzt tue.
Aber man muss ja sagen, ist ja dann trotzdem schon ein Risiko, dann in die Selbstständigkeit zu gehen, nachdem man so einen guten Job, wie wir jetzt gehört haben, hatte. Wie ist dann die Entscheidung dafür gefallen, dass man sagt, das macht man jetzt wirklich als einziges?
Tatsächlich war das eine Entwicklung. Das war gar nicht von heute auf morgen. Ich glaube, das wäre ein totaler Harakiri-Schritt gewesen und da bin ich auch gar nicht der Typ dafür, das zu machen. Aber die Frage fand ich cool, weil auch in der Automobilindustrie, also alles, was in der IT in puncto Neuerungen dort reingekommen ist, das waren immer so meine Dinger, die ich immer als Projekte zur Umsetzung gekriegt habe.
Wir sind beim Peter, bei den Hopfenrebellen in Bad Staffelstein und vorher hatte der Peter ja einen Job in der Autoindustrie, viel mit Software zu tun und dieses Thema Software, Peter, hast du jetzt aber mit in das Brauwesen mit reingenommen. Wie denn genau?
Ich habe euch ja erzählt von unserem ersten Sud, war nicht so toll, aber der Ehrgeiz, der da geweckt wurde, der hat dazu geführt, dass meine Frau und ich, wir sind beide Informatiker, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt, okay, wir fangen jetzt mal an, darüber zu lernen und das, was wir lernen, das gießen wir in ein Stück Software und fangen mal an, das, was wir tun wollen, so zu berechnen, dass wir genau wissen, was am Anfang reinkommt und was am Ende rauskommen soll, dass der Prozess da drin stimmig ist und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert.
Jetzt mal ehrlich, wie viel musstet ihr probieren, bis ihr rausgefunden habt, dass es wirklich das Richtige ist?
Das hat gar nicht so lang gedauert, weil dadurch, dass das erste Mal so ein krasser Fehler war, haben wir da uns wirklich angestrengt. Also wir haben uns die Bücher von der Uni Berlin gekauft zum Diplom-Braumeister-Studiengang. Wir haben viel in Foren damals nachgelesen, also in Internetforen, Hobbybrauerforen. Also Da haben wir schon sehr, sehr viel Zeit damit verbracht und haben uns auch wirklich gut vorbereitet auf das nächste Mal Brauen. Wir haben das Equipment verbessert, wir haben nicht nur eine kleine Braubox genommen, sondern haben tatsächlich uns auch schon ein bisschen besseres Equipment gekauft. Wir wussten, wie der Prozess zum Brauen aussehen muss, als wir das nächste Mal gebraut haben und haben dann tatsächlich mal nach Lehrbuch gebraut und tatsächlich ist das zweite Bier, das wir gemacht haben, echt gut geworden.
Ich will nochmal zum Thema Software und Digitalisierung und so weiter kommen. KI ist das große Thema. Gibt es vielleicht mal ein KI-Bier?
Es ist eine gute Frage. Ich habe da noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber natürlich nehmen wir die künstliche Intelligenz zur Hilfe. Wir nehmen auch die künstliche Intelligenz in unserem Brauprozess, in unserer Software zur Hilfe, während wir brauen. Gibt es sehr viel Messstellen und Analysestellen und in der Industrie ist es heute gang und gäbe, dass man an Stellen optimiert, an denen Energie sehr viel Geld kostet und genau das Gleiche tun wir natürlich auch. Also ich glaube nicht, dass wir, also speziell meine Frau und ich, nicht diejenigen sind, die alles beim Alten belassen, sondern wir schauen schon immer, wo kann man so an den Stellrädern drehen, um ein bisschen mehr rauszuholen.
Wie viele verschiedene Sorten gibt's?
Also unsere Standardbiere, ne, sind auch bei uns als Standardbiere gekennzeichnet. Das ist ein helles, ein Adam Riese hell. Ein Adam Riese Dunkel und es ist unser Herkules, ein Weizenbier. Das sind so unsere Immer-da-Biere. Alle anderen Sachen, die wechseln bei uns immer durch. Also wir versuchen alle 6 bis 8 Wochen immer ein neues Bier auf dem Hahn zu haben. Wir brauen unterschiedlichste Bierstile, also wir brauen nicht nur Lagerbiere, wir brauen auch Pale Ales, wir brauen India Pale Ales. Wir machen leider keine Sauerbiere, meine Frau liebt Sauerbiere. Ich glaube, da hätte sie voll Bock drauf, sowas zu machen. Sie hat jetzt ein Fruchtbier gemacht für den Sommer, das hat nur 2,2% Alkohol, also sehr stark alkoholreduziertes Bier. Also die Sortenvielfalt und das, was wir in unserer To-Brew-Liste haben, also was wir alles noch brauen wollen. Ich glaube, wir haben 160 Biere und Rezepte noch entwickelt, die noch aufs Gebraut werden warten.
160 verschiedene Ideen noch.
Ich glaube, das geht auch nicht aus. Also ich sage immer, wir leben im Melzerei-Paradies. Wir haben so viele tolle Melzereien bei uns in der Umgebung, die bringen so viele tolle Malze raus. Die Kombinationsmöglichkeiten sind schier unendlich, allein bei den Malzen. Wir kaufen Hopfen ein von überall auf der Welt. Wir haben zwischen 40 und 60 Hopfensorten bei uns immer da. daher auch der Name, ne? Du bist der Hopfenrebell. Kommt tatsächlich, weil wir viel mit Hopfen in unserer Aromatik arbeiten. Wir arbeiten nur mit natürlichen Zutaten. Wir sind bei den Kreativbrauern, also das heißt, wir verwenden bei unseren Bieren keine Extrakte, wir verwenden keine Zusätze, wir verwenden auch keinen Sirup. Auch wenn mal ein Bier bei uns stark nach Zitrone schmeckt, dann kommt das eigentlich nur aus dem Hopfen, den wir da zuführen.
Ja, wenn so kräftig gebraut wird, wie viele Leute arbeiten denn hier eigentlich?
Ja, es sind meine Frau, ich, ein Azubi. Und natürlich ein paar Minijobler. Unsere Tochter hilft mit aus. Mein Dad ist noch mit dabei. Und also rund und roh würde ich sagen, sind wir so 8 bis 9 Leute.
Und wie viel Liter Bier wird im Monat hier ausgestoßen? Das ist ja auch immer so ein Indikator dafür, was möglich ist in der Brauerei.
Ich würde es mal andersrum formulieren. Es ist mir schwer, bei uns eine Zahl zu nennen, was pro Monat rauskommt, weil bei uns kommt ein Bier aus dem Tank, wenn es tatsächlich fertig ist. Also da läuft nicht eine Uhr. Wir machen pro Sud 1000 Liter. Wir haben 9000 Liter Lagerkapazität und wir versuchen bei Lagerbieren schon unsere 8 Wochen von der Gärung und Lagerzeit schon einzuhalten und probieren dann. Und wenn das Bier einfach nochmal eine Woche braucht, dann braucht es halt eben nochmal eine Woche.
Und bei euch läuft es gerade im Moment ganz gut, weil es wird angebaut.
Also wir versuchen tatsächlich, unsere Lagerkapazitäten zu erweitern, annähernd zu verdoppeln. Da sind wir gerade dabei. Ich hoffe, dass das alles klappt. Da steckt nochmal viel Arbeit drin, aber ich habe da richtig Bock drauf.
In Bad Staffelstein, der Hopfenrebell. Da müsst ihr mal hin. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Und bei uns ist der Peter. Peter, es ist ja auch eine riesige Gastrofläche. Wann habt ihr denn geöffnet? Also das Bier kann man hier zum einen natürlich trinken, klar. Dann vielleicht bald an wie viel Hähnen?
Hoffentlich bald an 10. Wir erweitern von 6 auf 10 Hähne. Die Gastro ist im Moment Freitag und Samstag offen, immer ab 17 Uhr. Unser Shop ist von Dienstag bis Donnerstag geöffnet, immer von 10 bis 17 Uhr. Und ich hoffe, dass wir, wenn die Personalsituation das hergibt, in Zukunft auch im Sommer dann immer von Freitag bis Sonntag aufmachen, weil die Nachfrage gerade im Moment tatsächlich da ist.
Ich komme zum Personal ganz kurz. Ist ein Problem oder was sucht ihr konkret? Du kannst jetzt hier bei Radio 1 auch einen kleinen Aufruf starten, wenn du willst.
Wir haben eine super Mannschaft. Das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Ich glaube, das ist für mich die allerwichtigste Message. Ich bin so stolz auf die Leute hier, weil es funktioniert so toll und ich kann mich über nichts beschweren, was hier gerade im Moment in puncto Personal läuft. Was natürlich super wäre, ist, wir suchen 2 Leute in der Küche, die kochen können auf einer Minijob-Basis, können auch gern Einsteiger sein, das wäre super genial.
Wenn wir es schon gerade vom Thema Kochen hatten, was gibt es denn zu essen bei euch?
Ja, bei uns gibt es hauptsächlich Pizzen und Flammkuchen, aber wir lassen uns natürlich auch ganz viel verrückte Sachen noch außenrum einfallen. Also so eine Standardpizza wie beim Italiener, klar haben wir da 1 oder 2 auf der Karte. Kommt vorbei, probiert's aus. Ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann.
Peter, jetzt muss ich trotzdem mal nachfragen, bist du gebürtiger Bad Staffelsteiner?
Tatsächlich, bin ich.
Ehrlich?
Ja. Da, wo wir sitzen, also war damals, als ich Kind war, die alte Kiesgrube. Und wir sind echt per Zufall an dieses Grundstück hier gekommen. Wir wollten eigentlich woanders bauen, aber in dieser Kiesgrube hier, die sie mal war, habe ich meine Kindheit tatsächlich oft verbracht. Und wir sind verbotenerweise dann hier immer mit dem Fahrrad die LKW-Hänge hoch und runter gefahren.
Das ist ja was für eine schöne Geschichte und dann wieder zurückgekommen und dann eben sowas aus dem Boden gestampft, weil das ist ja wirklich beeindruckend.
Ja, und neben dem Essen, was ihr euch da einfallen lasst und die verschiedenen Biere, gibt es ja auch ein paar Events, die ihr so geplant habt im Jahr.
Wir hatten erst im März den St. Patrick's Day, den machen wir einmal im Jahr. Jetzt die nächsten 4 Monate kommen, glaube ich, 10 Events. Seht ihr auf unserer Website, seid neugierig, schaut es euch an.
Ist halt auch ein mega entspannter Typ, ne? Also muss man wirklich mal sagen und das muss man mit eigenen Augen gesehen haben. Also ich werde da mit Sicherheit, oder wir beide haben ja schon gemeinsam gesagt, da müssen wir mal hin mit unseren Families auch, dass wir da mal wirklich uns mal das gut gehen lassen. Allein wenn ich dran denke, 10 verschiedene Biere an den Zapfhähnen, das ist ja schon fast England-Style, also super. Und die schmecken auch noch echt lecker. Hast du mittlerweile mal eins probiert?
Tatsächlich noch nicht, ne? Weil wir haben natürlich was mitbekommen zum Testen. Das steht bei mir noch gekühlt zu Hause, aber ja, vielleicht bietet sich jetzt das am Wochenende die Gelegenheit dann einfach. Aber ja, ich freue mich da auf jeden Fall drauf.
Probieren. Ja. Geht über studieren.
Und dann ging es ja gleich eigentlich weiter und es ging Ja, wie sage ich es denn jetzt?
Also in meine...
Ich glaube, du hast jetzt nicht so sehr drauf gefreut.
Nee, tatsächlich nicht. Es geht mal wieder mal um mein Lieblingselement, das Wasser. Ich weiß ja noch letztes Jahr, wo ich da auf dieser blöden Planschinsel da rumgehüpft bin.
Ach, das war cool.
Und da habe ich mir gedacht, was wird es denn dieses Mal wieder? Wir haben getroffen Martin Lüders, der ist mir mittlerweile auch ans Herz gewachsen, seid ihr ehrlich. Super Typ. Und ja, wir waren in Neustadt im Bad. Das hat ja mittlerweile einen, Betreiberwechsel sozusagen. Das Bad wird eben jetzt betrieben auch von Martin Lüders und Co. Und ja, wir hören da einfach, glaube ich, mal rein jetzt.
Ja, kurz nur vorab, also das Besondere ist ja in diesem Bad, das nennt sich übrigens Bademeer, das Hallenbad in Neustadt bei Coburg.
Wasser
das ist,
halt.
Dass es ein Wellenbad ist und das gibt es im Umkreis eigentlich überhaupt gar nicht. Also da wird dann wirklich das Wasser mal abgelassen ein Stück, um dann Wellen zu erzeugen und dann ist es wirklich so ein bisschen wie im Meer. Und wir haben da alles ausprobiert und das hören wir uns jetzt mal an. Also wir waren in den Wellen, wir waren tauchen tatsächlich, weil da gibt es ein Aquarium, das ist auch völlig crazy, ein Aquarium im Schwimmbecken und das sieht man nur unter Wasser dann, die Fischlis, also da sind wirklich Fische dann drin.
Und dann?
Und eine Rutsche gibt's.
Und eine Rutsche. Und diese Rutsche, die spielt auch eine ganz besondere Rolle, aber wir hören einfach mal rein.
Und zum krönenden Abschluss dürfen die Jungs jetzt natürlich noch rutschen. Okay. Alles klar?
Super, macht voll Spaß. Ist zwischenzeitlich mal komplett dunkel. Teilweise hast du so kleine LEDs, aber dann gibt es so einen Abschnitt, da ist alles schwarz. Super.
Der Apfel geht gleich nochmal.
Naja, jetzt geht es ja auf Zeit, habe ich gehört.
Wenn sie unten sozusagen wieder ankommen, dann schauen wir mal, wie schneller war. Was tippst du? Ach, schwierig. Könnte knapp werden, könnte ein enges Rennen werden. Ich sag, Thomas ist schneller. Auf die Plätze! Fertig! Los! 10 Sekunden. So, 13,8. Auf die Plätze! Fertig! Los! Das ist nicht aber Zeit, Mensch. Der lässt sich richtig Zeit. 18,6.
Haben wir den Wegflex?
Ja, 5 Sekunden schneller warst
du. 5 Sekunden schneller? Das ist ein schönes Erfolgserlebnis jetzt nochmal.
Ich hab auf dich getippt auch. Du warst 5 Sekunden langsamer.
Ja, wir müssen das nochmal machen.
Ja.
Komm nochmal, weil ich war falsch, ich habe mich falsch hingelegt. Ich hatte so ein hohes Kreuz und dann war das, ich war am Anfang, war ich ja quasi, hätte ich ja laufen können. Nochmal.
Also ich bin immer noch dabei, das Rennen macht der Thomas, auch wenn der Thorsten sich jetzt richtig hinlegt. Auf die Plätze, fertig, los. 13,4,1. Bisschen schneller als gerade.
Oh!
Oha! Doch! 12,5,2.
Und ich?
13,4. Wie hast du denn das jetzt gemacht, Thorsten?
Was?
Ja. Wie hast du dich jetzt hingelegt?
Ich habe genau, habe mich eingecremt. Nein, ich habe meine Liegetaktik verändert.
Die verletzt uns aber natürlich nicht.
Na, auf keinen Fall.
Naja, weil das Ende ist, lassen wir es beim Unentschieden.
Ja, genau. Gehen wir persönlich auseinander. Wenn ich verloren hätte, hätte ich übrigens die Ausrede gehabt, ja, wenn man mehr Gewicht an Bord hat, dann kommt man schneller nach unten.
Jetzt gibt's Schwimmbad-Pommes.
Yes!
Hört sich das denn bei dir so komisch
an? Nicht, aber ich will was anderes machen. Achtung. Ja, witzig. Also das Tauchen so insgesamt. Aber wenn du halt nicht so der Schwimmer vor dem Herrn bist, fällst du ja trotzdem ein bisschen schwer, da so zu vertrauen auf alles, was da so ist. Ne? Mit der Ausrüstung.
Ja, erzähl mal, was hast du denn?
Ich habe eine Sauerstoffflasche auf dem Rücken. Ich habe so einen Luftschlauch, der da hier war. Da atmet man, man hat eine Brille auf und dann hat man eben so einen Ring noch in der Hand und soll Fische zählen dabei.
181. Ich habe nochmal nachgezählt.
Das sind 200. Ich habe vorhin mit dem Taschenrechner kurz zurückgezappt. Also es ist wirklich ungewohnt, aber super Erfahrung. Also dass man das macht, ist ungewohnt im ersten Moment. Ich weiß nicht, wie es Thorsten ging, aber bei mir ist nur durch den Mund ein- und auszuatmen, ist für jemanden, der viel durch die Nase atmet, also zumindest denkt man, das ist auch so, aber es ist ungewohnt. Aber trotzdem super Erlebnis.
Ist es definitiv, kann ich so bestätigen. Und ja, das ist tatsächlich so das Ungewohnteste, so dieses durch den Mund ein- und ausatmen. Aber wenn man sich dann irgendwann mal im Kopf so klar ist und weiß, es kann ja da eigentlich gar nichts passieren, dann ist es wirklich ganz cool. Dann konnte ich mich ja auch aufs Fischezählen konzentrieren. Und es ist wirklich toll, die mal aus dieser Sichtweise zu sehen.
Es sind ganz schön viele Fische da unten drin. Auch wenn ich den Sinn eines Fischaquariums im Schwimmbecken noch nicht ganz verstehe. Aber es ist okay. Also passt. Hast du Timmy gesehen?
Nee, der ist ja leider weg.
Was sind denn für Fische?
Mit Flossen dran.
Ja, genau. Die im Wasser, also die schwimmen im Wasser. So mit Gräten innen drin und Augen.
vor Thomas. Du bist durch. Thorsten geht nochmal auf den Tauchgang hier.
Thorsten ist nochmal auf den Tauchgang, aber mir reicht's schon. Also, aber war super Erfahrung und der Martin hat es ja, ist ja Tauchlehrer, hat es auch gut erklärt und war super. Also war wirklich, macht Spaß.
Ja, das ist ja vorher so ein bisschen Bammel, ne? Mit Tauchen und so. Hat sich das denn bestätigt oder braucht man gar keinen Bammel haben?
Nee, braucht keinen Bammel haben. Also gerade in Neustadt, das ist echt witzig. Also so oder so, wenn man da mal taucht. Die ganzen Fische da ein bisschen entdecken, da gibt es einiges zu entdecken. Und jetzt hinter mir kommt der Wels. Da ist er.
Der Wels ist der Thorsten.
Ja, genau. Der Wels ist der Thorsten. Aber man muss den Thorsten mal fragen. Ich glaube, der hat eine neue Leidenschaft gefunden.
Ja, du wuselst hier noch ein wenig rum im Wasser.
Ja, das macht Spaß, wenn man mal so wirklich so, man muss ja schon sagen, wenn man das noch nie gemacht hat, man hat natürlich irgendwie eine gewisse Angst, so, dass man keine Luft bekommt oder irgendwas, aber wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, man sollte wahrscheinlich nicht übermütig werden, glaube ich mal, aber dann macht das richtig Laune. Und ich habe jetzt bei meinem letzten Tauchgang gemerkt, ich gehe runter und dann weiß ich gleich, okay, die Atmung, ich muss gar nicht so schnellatmig sein, ganz normal weitermachen. Und wenn man das dann einmal im Kopf hat, dann macht es richtig Spaß.
Mehr Spaß gemacht als Wellenreiten?
Für mich war das Wellenreiten, das ist halt so jetzt ein wenig so Vergnügen, ein wenig tatsächlich Planschen, wie wir es gesagt haben. Und das ist jetzt schon, finde ich, was Besonderes. Es ist ja auch eine Sportart Tauchen. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Von dem her will ich es nicht vergleichen.
Beides richtig cool. Ich bin dein Vater. Naja, also auch da lohnt sich mal ein Besuch. Du warst ja schon mit der Family, glaube ich, dort mit deinen Kiddies auch, ne? Du hast ja sehr geschwärmt von dem Bad.
Ja, also mit meiner Tochter war ich drin und ja, die war sehr begeistert. Und nachdem ich ihr das Video gezeigt habe, dass wir da jetzt auch nochmal drin waren, will sie natürlich auch da gerne jetzt nochmal rein und machen wir definitiv, weil das ist schon wirklich was Besonderes hier mit diesen Wellen.
Aber und es ist wirklich ein schönes Bad. Absolut. Und Martin Lüders, der hat uns ja da wieder mal herzlich empfangen. Also ist immer wieder schön mit ihm und da lassen wir uns ja auch ständig was Neues einfallen. Aber es war nicht die letzte Station.
Na, warte mal, er hat uns ja noch was erzählt. Also wir waren da ja nicht nur zum Planschen drin, sondern ja, wer die Campertour verfolgt hat in den letzten Jahren, ist uns ja Martin Lüders schon öfters begegnet. Unter anderem ist schon ein paar Jahre her beim Waldklettergarten Banz und der hat auch jetzt wieder geöffnet und da haben wir auch einen kleinen Tipp mitgenommen von ihm.
Martin Lüders, der Waldklettergarten in Banz. Vor vielen, vielen Jahren hingen wir da auch mal irgendwo in den Baumwipfeln rum, aber wie läuft es denn mit dem Waldklettergarten?
Ja, wird Zeit, dass immer wieder kommt. Nee, das läuft gut. Wir haben Ostern angefangen, sind jetzt eigentlich voll in der Saison und sehen jetzt den Pfingstferien entgegen und hoffen natürlich auf gutes Kletterwetter, damit ganz viele Kletterlustige kommen und uns besuchen.
Für wen ist denn das geeignet? Weil ich glaube, manche denken vielleicht, oh, irgendwie klettern und ich muss irgendwie an einem Felsen hängen oder sowas. Das ist es ja gar nicht, ne?
Nein, nein. Also es ist eigentlich, ich sag mal, ab 6 Jahre kann es losgehen. Und dann ist es bis ins hohe Alter eigentlich. Jeder, der sich fit fühlt, kann zumindest noch den hellblauen und den gelben Parcours antesten. Und wer den gut bewältigt, kann sich dann noch an Rot, Grün oder Braun trauen.
Vielleicht erklärst du es noch ein bisschen weitergehender. Wie muss man sich vorstellen? Also man bekommt Klettergeschirr natürlich, man ist super abgesichert und dann heißt ein bisschen seine eigenen Ängste trotzdem bewältigen.
Genau, man ist in der Höhe, aber man ist gut gesichert. Also wir haben ein Sicherungssystem, was es einem nicht ermöglicht, komplett ausgehängt zu werden. Also es ist so gemacht, dass immer ein Karabiner mindestens mit dem Drahtseil verbunden sein muss, um klettern gehen zu können. Also man kann sich nicht selber aushaken und somit ist man wirklich immer sicher da oben aufgehoben. Aber es ist trotzdem herausfordernd, je nachdem auf 5 Meter, auf 10 Meter, auf 15 Meter Höhe, dann mal nach unten zu gucken, ne, und zu schauen, wie hoch ist das denn jetzt wirklich. Ne, jeder, der es kennt, der schon mal auf einem 3 Meter oder 5 Meter Turm im Freibad stand, ne, ähnlich ist es dort auch. Also man muss da schon Ängste überwinden, die man vielleicht manchmal noch gar nicht kannte, ne, und ein bisschen Mut zeigen. Aber grundsätzlich ist es für jedermann was, es ist alles gut zu bewältigen. Es sind keine nicht lösbaren Kletteraufgaben, sondern alles so, dass es jedermann machen kann. Ne, also was für die ganze Familie.
Und wie ist das, kann man da spontan vorbeikommen oder sollte man sich anmelden?
Grundsätzlich kann man spontan vorbeikommen. Wir arbeiten gerade daran, ein Online-Buchungssystem auf die Beine zu stellen. Ne, das wird in diesem Jahr auf jeden Fall anlaufen, aber wir werden es immer noch doppelt haben, ne, dass man auch spontan die Möglichkeit hat, immer noch zu klettern.
Ja, danach ging es aber dann wirklich zu unserer letzten Station des Tages.
Der Campertour.
Der Campertour und so des Tages. Aber des Tages und der Campertour. Und
ja, genau.
Also von daher, ja, ich habe das Wohnmobil gesteuert in Richtung Landkreis Kronach. Das war, sollte und letzte Station sein. Und zwar in Schmölz. In Schmölz
am Braugarten.
Ja, ganz genau. Also Schmölz, wer es nicht kennt, bei Küps, wer es nicht kennt, im Landkreis Kronach. Und da haben wir gesagt, wir machen den feierlichen Abschluss. Auch eine Premiere. Wir haben immer am letzten Tag unserer Tour eigentlich am Abend nichts mehr gemacht. Aber wir haben da die Gelegenheit genutzt, weil der Braugarten wurde da nämlich offiziell eröffnet. Da haben wir gesagt, da sind wir dabei. Da waren wir dann 2 Stündchen mit da. Und haben uns dann mal unterhalten, zum einen mit der Chefin, mit der Heike und mit ihrem Papa, der da für das Bier verantwortlich ist, mit dem Klaus. Und da hören wir jetzt mal rein. Seit wann gibt's euch und was gibt's bei euch?
Ja, uns gibt's tatsächlich schon seit 2017. 18 war so die richtig erste Saison und wir haben von der klassischen Brotzeit bis zum selber gebrauten Bier eigentlich alles, für jeden was dabei.
Selber gebrautes Bier, da werden ja manche wieder hellhörig. Und was für Arten Bier habt ihr da?
Wir haben das Kellerbier. Das Gaumenschmeichler, also Gaumenschmeichler ist ein helles, ein böhmisches Pilsner. Kellerbier, das klassische Dunkle. Und jetzt tatsächlich morgen haben wir auch ein Bockbier. Und ich glaube, der Papa hat Schmölzer Schützenfest auch ein Festbier dieses Jahr geplant.
Total idyllisch gelegen. Ich beschreibe es mal drumherum. Also da unten ist auch ein bisschen Wasser, sehe ich. Hat er einen bestimmten Namen, Thorsten?
Das ist...
Teich. Das ist der Teich. Okay, der Teich in Schmölz. Aber der Schmölzer Teich. Ein bisschen Wasser ist trotzdem drumherum. Und es ist total idyllisch. Ein paar Bäumchen und ich glaube auch im Sommer hier schön schattig. Also wunderschön. Bei euch kann man es sich dann gut gehen lassen. Wann habt ihr denn immer geöffnet?
Wir haben Donnerstag bis Sonntag geöffnet, von Mai bis September. Donnerstag bis Samstag um 17 Uhr und am Sonntag schon um 16 Uhr.
Wir blicken aber trotzdem mal zurück, weil du hast ja gesagt, so lange gibt es jetzt noch gar nicht, auch wenn es jetzt dann schon fast wieder 9 Jahre dann irgendwie sind, aber wie kam es denn überhaupt zu der Idee, hier einen Biergarten zu eröffnen?
Ja, der Eugen Geuder, der hat mein Papa damals gefragt, ob er nicht ein wenig Bier brauen will. So fing alles an. Und ich war 5 Jahre eigentlich unterwegs. Gastronomie mache ich schon seit 2007. Und dann hieß es, naja, wir machen ein wenig einen kleinen Biergarten. Aber dass es dann tatsächlich 230 Sitzplätze sind, ist dann schon eine Nummer. Und das Ganze nebenbei. Aber ja, so fing eigentlich alles an. Also das war den Eugen Geuder seine Idee.
Was ist denn der Renner beim Essen? Also was geht am meisten?
Der Renner beim Essen, also echt jetzt mehr Käse tatsächlich auch. Weil wir machen unseren Obatzter selber, den weißen Käse selber. Also die Käseplatte geht sehr, sehr gut. Aber auch unser klassischer gemischte Platte, da ist Käse und Wurst drauf. Also alles eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten. Und unser Kochkäse ist auch sehr, sehr beliebt.
Werden wir ausführlich auf jeden Fall noch irgendwie testen.
Hier am Teich.
Am Schmölzerteich. Aber ist ja nicht nur Biergartenbetrieb normales, sondern es gibt immer wieder Events. Was steht da in Zukunft, in naher Zukunft an?
In naher Zukunft, da haben wir ein kleines Theater geplant. Das macht der Robert Potzel, das hat er in Kronach schon mal gemacht. Das nennt sich Ratzengift, das ist aber alles dann auch auf meiner Facebook-Seite zu sehen. Dann haben wir italienischer Abend. Brastschuss spielt dieses Jahr bei uns im Biergarten und Schmölzer Wiesen das erste Jahr.
Aber was du bestimmt weißt, ist die Adresse, wo man Infos findet über den Schmölzer Braugarten.
Ja, genau, in Facebook und in Instagram einfach Schmölzer Braugarten.
Wir sitzen am letzten Abend der Campertour in Schmölz im Biergarten bei der Schmölzer Dorfbrauerei und wenn es schon den Titel Brauerei hat, gibt es natürlich auch einen Braumeister. Der sitzt bei uns, der Klaus. Verrat uns nochmal, was für Biere gibt es denn bei euch alles?
Wir haben 3 Sorten im Programm. Die Hauptsorten ist das Kellerbier, dann der Gaumenschmeichler, das ist ein böhmisches Pilsner und als Saisonbiere noch ein Bockbier.
Und du hast dir quasi die Brauerei hier selber eingerichtet und gebaut, oder wie lief das?
Ja, das habe ich zum größten Teil alles selber gemacht. Das Brauhaus, das stammt von der Firma Wengert am Bodensee. Den habe ich schon von früher her gekannt. Und den Rest, den habe ich alles selber zusammengebaut. Also bis zum fertigen Bier hat es circa 2 Jahre gedauert, bis alles fertig war.
Ich habe jetzt mal den Bock probiert, also den Schluckbockbier. Sehr süffig, sehr, sehr lecker. Aber mich würde mal interessieren, wie kamst du zu dem Namen Gaumenschmeichler?
Ja, es soll ja den Gaumen kitzeln eigentlich und dadurch bin ich dann da drauf gekommen, Gaumenschmeichler könnte man nehmen.
Kann man sagen, oder kannst du einschätzen, was das beliebteste Bier ist? Was wird am meisten getrunken?
Also der Favorit ist natürlich das Kellerbier, das ist typisch fränkisch, ein Biergartenbier. Es soll süffig sein, vollmundig. Ja, der Favorit ist eindeutig das Kellerbier.
Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte echt gedacht, das ist der Gaumenschmeichler. Aber muss man beide probiert haben. Und ich sag nochmal, was mich hier so begeistert ist, was hier entstanden ist. Also der Biergarten, innen drin ein paar Plätze, wenn schlechtes Wetter ist. Das Wasser, also der Teich hier in Schmölz. Es ist im Grünen, es liegt einfach idyllisch.
Ja, das sehe ich auch so. Und wir wollten es eigentlich so einfach wie möglich haben. Also abgeschaut haben wir es eigentlich in der Fränkischen. Da haben wir die verschiedenen Brauereien abgefahren und die verschiedenen Biergärten. Und danach haben wir das dann eingerichtet.
Eins muss mir noch verraten. Verratet ihr euer Rezept vom weißen Käse, weil der ist auch sensationell.
Da müssen Sie meine Frau fragen.
Ja, aber eins würde ich dann trotzdem gerne noch wissen. Für die, die vielleicht so ein Schmölzerbier mal daheim trinken wollen, kann man das auch irgendwie kaufen für zu Hause?
Ja, auf der Facebook-Seite auf jeden Fall ist die Adresse drin. Und wenn Sie dann kurz anrufen und das Bier bestellen, können Sie es dann wöchentlich in der Brauerei abholen oder im Biergarten direkt bestellen. Das wäre natürlich noch besser, weil dann können Sie es gleich einschätzen.
Ein Stückchen Schmölz für zu Hause, aber am besten vorbeikommen.
Das Stückchen Schmölz, aber ohne den Teig. Das ist Qualitätsverlust.
Ja, das stimmt allerdings. Und sowieso generell der Biergarten-Flair. Also komm vorbei zur Schmölzerdorf-Brauerei hier in den wunderschönen Biergarten. Ja, und lobend erwähnen müssen wir natürlich auch noch unsere Magda, die ja auch die 2 Wochen dabei war, die für die ganzen Filmchen gesorgt hat und die Bildergalerien hier auf der Radio 1 Facebook- und Instagram-Seite. Aber nicht nur das, sie hat natürlich auch ab und zu mal was aufgenommen und dann in Schmölz auch nochmal sich da bei den Besuchern ein bisschen umgehört. Auch das hören wir jetzt mal.
Biergarteneröffnung hier am Schmölzer Biergarten. Es ist ziemlich voll. Na, wie ist es denn hier?
Lustig. Lecker. Sehr fein. Schön.
Das Bier ist das beste Bier. Sagen wir so, ehrlich.
Es ist Pflicht.
Also das Bier schmeckt herrlich. Man sieht es. Es ist leider schon ziemlich leer geworden. Wir hoffen, es gibt Nachschub.
Es gibt fast kein besseres. Also es gibt kein besseres.
Seid ihr denn öfters hier?
Ich muss sagen, ich bin das erste Mal hier. Bin sehr begeistert. Es ist ja schöne Idylle hier, das Bier schmeckt gut. Essen ist sehr gut. Also ich höre es sagen, also ich muss da unbedingt runter. Also sehr, sehr schön da hinten.
Es ist sehr schön, wir kommen wieder.
Ja, wir sind auch fast bei jedes Wochenende da.
Ja, für uns auch super. Ich bin Schmölzer und bin regelmäßig im Schmölzer Braugarten. Von dem her freue ich mich, dass die Saison wieder angefangen hat. Bier schmeckt, Essen ist gut.
Passt.
Als Kronacher ist natürlich auch, ist nicht ganz fußläufig, aber mit dem Fahrrad auf jeden Fall sehr gut zu erreichen. Von daher Schmölzer Biergarten für alle große Empfehlung.
Ich will mich auch nochmal bedanken bei der Magda, ganz ausführlich. Danke, Magda.
Genau. Danke.
Nein, großartig. Und wir werden ja mittlerweile auch als Trio wahrgenommen, nicht nur wir zwei allein, sondern...
Wir zwei allein, das Trio wäre auch komisch.
Eigentlich müsste man tatsächlich mittlerweile sagen, nicht nur Apfel und Hanf sind on Tour, sondern Apfel, Hanf und die Magda. Vielleicht machen wir das im Outro und Intro nächstes Jahr, wenn es dann wieder stattfindet. Oh, habe ich das jetzt schon verraten? Also wenn es nächstes Jahr wieder die Camper-Tour gibt und die wird es wieder geben, dann machen wir mal zu dritt, weil die Magda gehört ja eigentlich mittlerweile schon dazu. Sie schläft aber nicht mit dem Wohnmobil.
Das ist richtig. Im Gegensatz zu uns, wir schlafen da drin und ich muss mal sagen, ich glaube, ein Urlaub mit dem Wohnmobil ist ein bisschen entspannter, als hier zu arbeiten im Wohnmobil, weil ich war dann auch nach den 2 Wochen froh, wieder im eigenen Bett zu liegen. Das muss ich dann schon sagen.
Nicht nur du, auch ich.
Ja, und dann sagen wir natürlich auch Dankeschön natürlich an den Freizeitcenter Dietz in Ebern. Das ist ja vollkommen klar, die uns hier unterstützt haben mit dem Wohnmobil.
Machen wir es mal namentlich auch die Katharina an dieser Stelle. Mhm. Lieben Dank, die ja wirklich auch immer Feuer und Flamme ist und uns mega unterstützt bei der ganzen Aktion. Und ja, man kann schon sagen, das ist auch eine schöne Partnerschaft geworden mittlerweile. Ja,
definitiv. Und dann, wie geplant, am 2. Mai, also am vergangenen Samstag, haben wir beide das Wohnmobil dann abgegeben und auch da hören wir nochmal rein. André, 14 Tage waren wir jetzt unterwegs. Hast du das Ganze so ein bisschen oder habt ihr das alles so ein bisschen verfolgt, was wir gemacht haben?
Ja, wir haben das natürlich regelmäßig mit verfolgt, was ihr da getrieben habt, wo ihr unterwegs gewesen seid. Ja, war super, hat uns wirklich, wie sonst auch die Jahre davor, immer sehr gut gefallen. Und ja.
Wir haben es wieder gebracht, das Wohnmobil. Also er steht wieder da, heil. Kein Schramme dran, alles wunderbar. Worauf muss man denn eigentlich achten, wenn man so ein Wohnmobil, wenn man es mal bei euch wirklich leihen sollte, auch zurückbringt? Worauf gilt es zu achten?
Ja, natürlich vorweg sollte man immer bedenken, ne, das ist immer noch ein Mietfahrzeug. Ne? Erstmal um den allgemeinen Zustand vom Fahrzeug. Ne? Und wenn man dann wirklich mal irgendwo mal hängen geblieben sein sollte oder sowas, ne, würden wir immer darum bitten, dann auch wirklich offen und ehrlich, transparent damit umzugehen. Und dann ist das einfach wirklich alles auf einer Vertrauensbasis und das ist immer am besten, sage ich mal. Aber zum anderen natürlich dann so klassische Sachen, ne? Die Toilettenkassette sollte vorher im Vorfeld entleert und gereinigt werden. Gegebenenfalls dann auch mal wegen dem Dieseltank mal nachschauen, ne? Dass das dann auch wirklich dann auch wieder mal aufgefüllt ist. Ne? Der allgemeine Zustand, dass da wirklich nichts vergessen wird und B, vielleicht mal ein bisschen was doch zusammenkehren und sowas, klar. Ne? Wenn da alles wird man nicht wegkriegen, ne? Das ist ja, ne, ist ja klar. Aber dass wirklich der gröbste Dreck und auch sonst irgendwie Arten von Flecken wegkommen.
Check, 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 check. Das Einzige, wofür wir nichts können, sind die riesengroßen Aufkleber.
Das ist ja kein Thema, das ist ja für euch extra so bedruckt, ne?
Die bleiben jetzt aber nicht drauf, ne?
Nein, die bleiben nicht drauf. Die werden dann auch wieder, das Fahrzeug geht auch wieder in die Saison rein. Ne, die ganzen Sticker und die Beklebung, die werden auch wieder entfernt, sodass das auch alles clean ist und dass das dann auch wirklich dann für die Kunden, die das dann wirklich wieder mieten, dann auch wirklich alles ordentlich ist und die dann auch viel Fahrspaß damit haben, ohne dann groß nachzufragen, hä, seid ihr vom Radio 1?
Damit geben wir ihn ab.
Ja. Und wir sagen vielen, vielen Dank ans Freizeitzentrum Dietz für die Unterstützung.
Sehr gerne, meldet euch, machen wir immer gerne. Und wenn es um Mietinteressen geht, immer gern kurz anrufen. Wir sind immer offen und ehrlich und sind transparent dabei.
Tja, also das Wohnmobil fährt wieder rum, ohne unsere Aufkleber drauf.
Ja, noch. Ich glaube, sofort sind sie diesmal nicht runtergekommen. Aber unser Thomas Auer hier bei Radio 1, also unser Verkaufsleiter, der hat gesagt, oh, ich bin immer halb froh, wenn das Wohnmobil wieder abgegeben ist, ohne Schaden. Er hat gesagt, also wir sind da sehr vorsichtig mit. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, oh, wir waren ja da bei Kronach Leuchtet in einer Sackgasse, im wahrsten Sinne des Wortes, wo nicht mehr viel Platz war. Also, aber hat alles funktioniert und ich habe einen großartigen Beifahrer gehabt, der mir immer gesagt hat, wo ich langfahren muss und der immer wirklich perfekt war. Also der war so aufmerksam, das war ein ganz toller Beifahrer.
Ja, zumindest wenn er die richtigen Angaben gekriegt hat, ne? Also was das angeht. Ansonsten ist es natürlich dann schwierig. Also, das war's dann mit der Campertour 2026. Viel haben wir erlebt. Also, es ist wirklich unglaublich. Und natürlich wird man am meisten gefragt, ja, was war denn am besten? Und das kann man immer so gar nicht beurteilen. Wobei, ich habe dann die Frage gestellt bekommen, was so am überraschendsten war. Und dann muss ich sagen, also das, wo ich wirklich mit offenem Mund dastand, das war dann wirklich dieses Nostalgiemuseum in Steinach. Das war wirklich so unerwartet und völlig verrückt, was wir da erlebt haben.
Ich glaube, ich kann schon sagen, das war so ein Termin, wo du gesagt hast, ne? Also du warst so am Anfang ein wenig skeptisch. Nee,
was heißt skeptisch? Ich habe zuerst gedacht, naja, das wird jetzt nichts irgendwie Tolles, Besonderes sein. Ich habe gedacht, naja, mal gucken. Also ich habe nicht viel davon erwartet und dann also war das ja unfassbar. Also wer
das war crazy.
Wir haben es ja vor zwei Wochen gesagt, wer die Chance hat,
aber soll da kommt nicht jeder rein, das ist ja das Problem. Also das gibt es nur auf Nachfrage oder eben an
oder
besonderen
dann, genau,
Tagen,
wenn
es eben Tag der offenen Tür ist.
Genau, bei diesem, bei der Oldtimer Rally oder
ja,
genau.
Die bald ist.
Genau.
So, heute ist übrigens der 8. Mai, weißt du, was heute für ein Tag ist?
Naja, Freitag.
Ja. Und was noch?
Der 8. Tag im Mai.
Wer hat heute Geburtstag?
Oh. Das weiß ich noch.
Echt nicht?
Nee.
Kennst du John Thith Pemberton?
Nein.
Kennst du nicht?
Nee.
Unser Geburtstagskind des Tages ist nämlich süß und koffeinreich. Heute vor 140 Jahren wurde Coca-Cola erfunden.
Oh. Ha? Und was hat es mit John irgendwas zu tun?
Der John Pemberton, der war der, es war ein Kriegsveteran und Pharmazeut aus Atlanta und der braute mit Wein, Cola-Nüssen, Damania und so ein Extrakt aus Blättern der Coca-Pflanze und Sirup als Mittel gegen Müdigkeit, Kopfschmerzen und Depressionen. Und ganz am Anfang hieß es mal Pemberton's French Wine Coca. Und das Ziel war es eben durch enthaltenes Kokain einen Ersatz für die damals beliebte, aber mit Nebenwirkungen behaftete Morphin zu finden. Und so wurde Coca-Cola erfunden von ihm.
Ja, verrückt, und ne? Ohne diese Erfindung wird es auch unsere Magda nicht aushalten, zwei Wochen hier Wohnmobiltour mitzumachen.
Das stimmt, was die in Cola säuft, ist ja irre, ey.
Das muss man auch nochmal sagen.
Und habt ihr noch eine Cola da?
Ja, genau.
Im Kühlschrank.
Hab ich die letzte geopfert, die ich eigentlich wollte.
Ja, das stimmt. Und du hast dich so drauf gefreut.
Ja, ich freue mich. Ja, naja, egal. Aber du hast noch ein Thema angesprochen, jetzt gerade, was wir auch bei der Campertour erlebt haben, aber kommen auch gleich nochmal auf andere Art und Weise dazu. Kronach leuchtet, wir waren ja da mit dem Wohnmobil. Ja. Kronach leuchtet mittlerweile vorbei, ging ja dann auch am 2. Mai zu Ende. Und da hat natürlich unsere Uli Noll die Gelegenheit genutzt, mal mit Markus Stirn, mit dem wir auch gesprochen haben, dann mal ein Fazit zu ziehen und wollte ihm dann auch ein bisschen entlocken, wo das Ganze denn nächstes Jahr stattfindet. Denn Kronach leuchtet ist ja immer an anderer Stelle in der Stadt Kronach. Also hören wir mal rein in das schöne Interview.
Markus, es ist vollbracht. Kronach leuchtet 2026 zu Ende. Wie groß ist das Durchatmen jetzt?
Sehr groß. Also nach 9 Tagen Dauerbetrieb freut man sich, dass es gut zu Ende gegangen ist. Wir hatten schönes Wetter, wir hatten sehr nette und freundliche Besucher, die hoffentlich auch alle begeistert nach Hause gegangen sind. Ich freue mich jetzt auf 2 Tage Abbau und dann etwas Entspannung.
Das ist schon mal eine sehr gute Bilanz. was ich jetzt nochmal festgestellt habe, als ich gerade auch Umfragen gemacht habe, dass auch an einem letzten Samstagabend heute Leute aus der gesamten Umgebung da sind. Ich habe Bayreuth, Bamberg, Nürnberg. Und das ist, glaube ich, an allen Tagen mittlerweile so, oder?
Unter der Woche nutzen es die Kronacher, weil sie wissen, dass es etwas ruhiger ist, mehr, etwas mehr flanieren und auch genießen kann. Und am Wochenende ist natürlich dann aus 150 Kilometer Umkreis alles da, was man sich vorstellen kann.
Genau. Nochmal ganz kurz drei Sätze zu den Künstlern. Die Kunstwerke werden ja dann auch vielleicht heute Nacht schon teilweise wieder verladen. Um das nochmal klar zu machen, also das sind Lichtkunstwerke aus ganz Europa eigentlich, oder?
Genau, also unsere Finnin fährt dann mit dem LKW nach Dänemark zur nächsten Ausstellung. Flux wird heute Nacht zum abgebaut und geht dann nach Paris. Und unser Gerdian baut morgen ab und dann geht das Ganze wieder nach Holland.
Nach dem Fest ist vor dem Fest. Ist es wirklich so? Also ihr baut jetzt zwei Tage ab, dann mal drei Tage durchatmen und dann ist schon wieder Planung fürs nächste Jahr?
Die Planung fürs nächste Jahr läuft eigentlich schon seit einem halben Jahr. In Grundzügen und Gedanken, welche Wege sind machbar, welcher Künstler könnte dahin passen.
Und du wirst wahrscheinlich noch nichts verraten, oder?
Mit Sicherheit nicht.
Also zumindest haben alle Besucher, die ich gefragt habe, als ich gesagt habe, kommt ihr nächstes Jahr wieder, die haben alle gesagt, wir kommen wieder. Also ich glaube, Kronach Leuchtet ist wirklich zu einer absoluten festen Größe geworden. Das ist ja auch für euch echt ein richtig gutes Gefühl, oder?
Ja, natürlich. Also wir haben sehr, sehr treue Besucher und es freut uns. Und wenn man in die Gesichter guckt und die strahlenden Augen sieht, dann glaube ich, haben wir vieles richtig gemacht.
Wie viel Schlaf in den letzten 9 Tagen?
So 6 Stunden pro Nacht.
Naja, das geht ja.
Ja, wir hatten schon weniger. Also es ist wirklich diesmal entspannt. Es hat nicht geregnet, also hatten wir relativ wenig Ausfälle. Ich muss sagen, dieses Jahr ist das Team im Hintergrund perfekt und das entspannt einen auch. Ja, es ist ein ganz bunt gemischtes Team von 20 bis 99, sage ich jetzt mal, die alle motiviert dieses Fest begleiten und den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite stehen, Bändchen ausgeben, scannen, an den Kassen, an den Leuchtständen und natürlich auch im Hintergrund die Technik betreuen. Ohne die wäre dieses Festival nicht möglich und nicht zu diesen Konditionen. Und ich bin so froh, dass es dieses Jahr so rund läuft. Das ist ein echt gutes Gefühl.
Naja, wichtig ist, egal wo es stattfindet, dass man mit dem Wohnmobil hinkommt.
Das sollte vielleicht Hauptaugenmerk sein. Aber wir waren ja da und kamen auch wieder raus.
Ja,
also
wir kommen
da übrigens auch noch Danke an den Uwe, der da früh mitgeholfen hat.
Den Zaun zu verschieben.
Diese Absperrung da.
Ja, sonst wären wir nicht rausgekommen. Also es ist schon ein wenig crazy irgendwie. Es gibt ein paar Sachen, über die ich, also zum einen will ich persönlich noch mit dir über was reden, was seit gestern...
Sonst reden wir unpersönlich oder was?
Nein, aber was mich betrifft, das machen wir aber hinten raus, glaube ich. Aber hast du gelesen, dass Bayern ab dem kommenden Schuljahr eine Hymnenpflicht einführt?
Ich habe es nicht gelesen, ich habe es bei uns im Programm gehört.
Ich will mit dir darüber reden. Was sagst du dazu?
Super.
Ach, Quatsch. Das ist der größte Bullshit, den es jemals gegeben hat. Also wie man auf so eine Idee kommt.
Vielleicht musst du es mal erklären für die Leute, die es nicht mitbekommen.
Naja, also es wird so sein, dass das bayerische Kultusministerium hat mitgeteilt, dass bei Abschlussfeiern an staatlichen weiterführenden Schulen mindestens 2 Hymnen gespielt werden. Eine dieser Hymnen muss die Bayernhymne sein, gewählt werden kann zusätzlich zwischen der deutschen Nationalhymne und der Europahymne. Und auch im Unterricht sollen die 3 Hymnen laut Kultusministerium ab dem kommenden Schuljahr präsenter werden. Es heißt, die Hymnen gemeinsam zu spielen und zu singen fördere die Identität und den Zusammenhalt im Land. Heißt es aus dem Ministerium, so steht es wortwörtlich da drin. Und ich weiß es nicht.
Dann bin ich jetzt dafür, dass der Schulunterricht oder so Feierlichkeiten immer irgendwie bis 0 Uhr, also in der Nacht, stattfinden, weil dann kann man einfach Bayern 1 hören. Da kommt nämlich, haben wir jetzt diese Woche festgestellt, es war sonst immer nach den 0 Uhr Nachrichten früher, kommt die Bayernhymne, die Deutschlandhymne und die Europahymne.
Nacheinander?
Ja, ja, schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich.
Sind die eigentlich GEMA-frei?
Das weiß ich tatsächlich nicht.
Das müssen wir mal recherchieren.
Und jetzt, die haben ja irgendwie ihre Programmstruktur umgestellt. Ich war ja in München, Allianz Arena hier, Champions League. Und da haben wir natürlich auf dem Heimweg dann auch Bayern 1 gehört. Und jetzt kommt das Ganze vor den Nachrichten, weil die, glaube ich, ab 0 Uhr irgendwie auf die ARD umschalten oder irgendwie sowas. Aber das kann man nachts immer hören im Radio, wenn man will. Da ist das ganz normal. Von dem her kann man das eine mit dem anderen ja vielleicht verbinden.
Bayernhymne ist grundsätzlich GEMA-frei und urheberrechtlich nicht mehr geschützt.
Ja, siehst du mal. Da können wir die sogar jetzt immer zu, vielleicht so als Untermalung im Podcast, immer so im Hintergrund laufen lassen.
Gott mit dir, du Land.
Ja, ganz genau.
Bayern, deutsche Erde, Vater.
Dann kommen wir mal zu was Wichtigem, was auch in dieser Woche war.
Über deinen weiten Gauen ruhe Gauen. Seine Segenshand.
Ist das nicht Hauen?
Gauen. Er behüte Fluren, Schirme deiner Städte, Bau, und erhalte dir die Farben seines Himmels weiß und blau.
Richtig. Bravo.
Ja.
Also, wichtiges Thema, was wir in dieser Woche auch hatten. Blutspenden, ja, in Coburg. Da gab es eine besondere Aktion, ein sogenanntes Blutspende-Event in der alten Pakethalle. Und da konnte man am Montag, was glaube ich, von 14 bis 19.30 Uhr Blut spenden. Und das Ziel war da, insgesamt 600 Spenderinnen und Spender zu finden. Unser Julian Üblack, der war mit vor Ort und der hat das gleiche Problem wie ich. Also ich habe zweimal mein Leben Blut gespendet und immer war so kurz davor, dass mein Kreislauf da irgendwie schlapp macht. Also ich glaube, das habe ich irgendwann mal vor ein paar Jahren im Podcast auch erzählt, dass ich das einmal wirklich käsweiß wurde und mir ging es da echt gar nicht gut. Deswegen traue ich mich da an dieses Thema, obwohl ich weiß, dass es wichtig ist und ich das gern mache und ich gern machen würde, aber traue ich mich an dieses Thema immer nicht so
ran. Ich habe es letztes Jahr gemacht.
Ich weiß, da war ich auch neidisch, dass das bei dir so funktioniert. Hier bei Dr. Blut war das ja. Auf jeden Fall, der Julian war dort und hat sich dann mit Matthias Freund vom BRK Blutspendedienst genau darüber unterhalten.
Bei mir zum Beispiel ist es so, ich habe einmal gespendet in meinem Leben, hat mich aber gleich irgendwie komplett umgehauen. Wie bringt man so Leute wie mich dazu, vielleicht sich doch wieder zu trauen?
Also ist es so, meistens ist es wirklich so, bei den Erstspenden, wo es etwas schwieriger ist, der Körper muss sich erst dran gewöhnen. Man sollte sich auch so an die Vorgaben von uns halten. Also wirklich ist hier eine Stunde Zeit nehmen, wie ich es gesagt habe, danach wirklich was essen und trinken, davor auch gegessen und getrunken haben. Und das, was bei Ihnen passiert ist nach dem ersten Mal, ist einfach, weil Sie und der Körper eigentlich aufgeregt ist. Also Sie waren beim Spenden, Sie haben die Binde noch dran. Es sind nicht viele. Es kann passieren. Wenn es hier vor Ort passiert, sind wir sofort da. Das sehen wir auch zum Teil. Auch unsere ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen, wenn der Spender dann schon müde wird, das Köpfchen so wegen wegnickt. Aber alles in allem ist dieser Kollaps eigentlich nichts Schlimmes. Also es passiert. Es passiert auch Spendern, die zum 100. Mal Blut gespendet haben. Meistens ist irgendwo Stress gehabt. Wenig gegessen. Vielleicht auch nochmal Spatt gemacht davor oder dazwischen. Ne? Also sagen wir mal so, diese ganzen Grundlagen, die man, wenn man diese einhält, dann ist es eigentlich so, dass man keinen Kollaps hat.
Ja, dann hatte Julian noch die Anna und die Vanessa aus Coburg getroffen, denn die waren nämlich Erstspenderinnen an diesem Tag.
Chilliger als gedacht auf jeden Fall. Also es ist mehr die Nervosität als das Gefühl an sich. Ja, ist in Ordnung.
Was hat dich heute dazu gebracht zu sagen, okay, ich komme jetzt hier mal vorbei?
Mein Opa war selber blutkrank und ich habe mir gedacht, ich kann anderen Menschen helfen und wollte jetzt meine Chance ergreifen, um vielleicht jemandem das Leben zu retten.
Also wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass du das machst?
Nee. Ich bin auch Erstspenderin, ja.
Wie ist es für dich gerade?
Eigentlich ganz entspannt. Also wie meine Freundin Anna schon gesagt hat, ist man schon echt ein bisschen nervös. Aber es geht jetzt eigentlich ganz entspannt, wenn man hier erstmal liegt. Ja.
Was war das Schwierigste für dich, zu sagen, okay, ich... Oder wann war es der schwierigste Zeitpunkt nach dem hier reinkommen? Oder wenn man hier auf dem... hier dort liegt? Oder wie ist das?
Ich glaube, erstmal den Grund zu finden, zum Blutspenden zu gehen. Aber Anna hat schon vorhin gesagt, ja, sie geht heute. Und dann dachte ich, komm, ich komme gleich mit. Also wenn man dann einen Freund, eine Freundin hat, die auch geht, einfach mal mitgehen. Ich glaube, dann ist es am einfachsten. Der Rest regelt sich von alleine hier. Genau.
Tja, wie gesagt, 600 wollte man erreichen.
Hat der Julian eigentlich gespendet?
Ich glaube nicht, weil er ja eben hier Angst hatte und dann wieder umzukippen oder irgendwas. Also 600 Spenderinnen und Spender sollten gefunden werden. Es waren am Ende leider nur 502, aber trotzdem, 502 ist besser als gar nichts. Oder ist es natürlich wirklich jede Menge und Blut wird einfach immer dringend gebraucht. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann probiert es wenigstens einmal aus, um zu schauen, ist es was für euch? Funktioniert es bei euch? Und wenn ja, dann ist es ja wirklich eine ganz, ganz tolle Sache.
Ja, dann habe ich noch gelesen, laut dem ADAC war der April, also der April diesen Jahres, der ist jetzt vor kurzem erst zu Ende gegangen, der teuerste Tankmonat aller Zeiten.
Ach, das ist ja erstaunlich.
Ja, genau. Und eines Tages werden wir auf diesen April zurückblicken und sagen, wow, war da damals der Sprit billig.
Ja, ich befürchte es nämlich irgendwie auch. Weil diese 17 Cent, du hast es ja prophezeit.
So ein Schwachsinn.
Also es war mal kurzzeitig unter 2 Euro. Auch heute früh war E10 unter 2 Euro.
Ja, das stimmt. 1,99. Bei mir, jetzt wo ich auf die Arbeit gekommen bin, auch gerade.
Also muss er jetzt noch sein, weil um 12 Uhr wird es ja dann erhöht. Ja.
Also. Das ist übrigens ein super Tippspiel. Wenn ihr mal mit Freunden irgendwie oder was wetten wollt, könnt ihr euch mittags mal an der Tankstelle, wenn ihr unterwegs seid oder zufällig mal da seid, mal verabreden, 5 Minuten vor 12, erstmal gucken, was da noch los ist, weil da sind teils kriegsähnliche Zustände an den Tankstellen, wenn es eben kurz vor 12 ist und der Preis mal unter 2 Euro. Also was da los ist, ist echt echt irre. Und dann könnt ihr mal wetten, wie viel denn der Preis nach oben geht. Sehr schön.
Vor allem ist ja irgendwie das Interessante. Es war jetzt wirklich wochenlang Diskussion und Thema. Und irgendwie ist das Thema jetzt aber wieder so raus aus den Köpfen und aus den Medien. Zumindest finde ich, da wird sich gar nicht mehr großartig drüber unterhalten, ja, obwohl es eigentlich nichts gebracht hat, diese ganzen Maßnahmen.
Das ist so ein Schwachsinn.
Ja, und jetzt wird sich irgendwie scheinbar nicht mehr so intensiv drüber aufgeregt. Ach. Aber was ich eigentlich noch viel trauriger finde, ein Thema, was auch nicht mehr stattfindet, ist natürlich Timmy. Timmy, der Wahl. Er ist in den Atlantik geschleppt worden. Keine Ahnung, was dann eigentlich so genau passiert ist. Das Beste finde ich eigentlich an dieser Geschichte. Es hieß ja, es gibt so einen Tracker. Da kann man dann, also können offizielle Stellen sehen, wo er ist und wie es ihm geht. Und scheinbar funktioniert das Ganze nicht. Und da habe ich mal gelesen, ja, warum eigentlich nicht? Ja, da ist ja diese eine Tierärztin, die sich über alles Mögliche aufgeregt hat, die da aber irgendwie mit dabei war. Und die hat diesen Tracker irgendwie scheinbar zusammengebastelt und angebracht und hat aber auch gesagt, dass sie das noch nie in ihrem Leben gemacht hat vorher. Naja,
ja,
hat
dann,
ja wirklich viel gebracht.
Beim Festtackern gab es auch Probleme.
Ja, genau. Also, ja, armer Timmy, ich wünsche ihm eine gute Reise.
Wohin auch immer.
Wer weiß, vielleicht ja bald dann im Aquarium in Neustadt bei Coburg.
Vielleicht schließt sich der Kreis irgendwann mal im Museum in Bad Staffelstein auf Klosterbanz.
Ja, ganz genau. Das wäre natürlich super. Ja. Wenn Timmy mal auf dem Staffelberg gefunden wird.
Das könnte dann irgendwann mal, wenn mal irgendwann was kommt, naja, dann ist das vielleicht auch, naja, ist ja okay. Noch eine Frage habe ich, weil ich da eine Studie gefunden habe. Wir haben ja schon lange keine Studie mehr gehabt, aber wenn du auf Toiletten gehst, Thorsten, und also jetzt nicht nur zum Schiffko, sondern normal, also mal normal musst auf so eine große Toilette und das sind jetzt, sagen wir mal, drei Kabinen nebeneinander.
Ja.
Welche nimmst du?
Boah.
Da gibt es eine Studie drüber. Ich sag dir gleich, warum. Das ist wichtig. Wo also, gehst du hin? Auf welche?
Da habe ich jetzt, da kann ich jetzt nicht sagen, dass ich gezielt immer irgendwie in die mittlere gehe oder so, sondern ich weiß es nicht. Ich gucke tatsächlich, bei manchen Locations gucke ich dann immer rein, und damit ich sehe, wie schaut es denn da aus.
Okay, das mache ich auch übrigens. Mhm. Also von daher mal schon wieder mal was gleich. Aber Forscher haben herausgefunden, dass Menschen auf öffentlichen Toiletten am ehesten die mittlere Kabine nutzen.
Ja. Das habe ich jetzt schon gedacht, dass das so ist.
Das ist ein Job für Psychologen, die Analyse von Rollenverhalten.
Ja, aber wenn es nur zwei gibt?
Die Analyse von Rollenverhalten.
Okay.
Ja, wenn es nur zwei gibt, dann links oder rechts. Das ist dann das.
Na,
dann
ja, super Studie. Ist ja klar. Wenn es vier gibt, dann halt entweder links die zwei oder rechts die zwei.
Was soll ich jetzt dazu sagen?
Naja, also du bist doch der Studienmann.
Ja, aber das so tief habe ich mir das nicht angeguckt. Ich fand es einfach nur interessant, mal zu schauen.
Bist du nicht eingetaucht ins Thema?
Das Thema war mir zu schmutzig. Deswegen bin ich nicht eingetaucht.
Okay. Na, dann kommen wir zu einer schönen Nachricht, die wir die Woche reinbekommen haben. Und zwar geht es da um unseren großen Podcast-Partner, um Frische Sender Wagner auf der Lauterer Höhe. Die
ole,
haben
ole,
nämlich
ole, ole,
was
ole.
Ganz Tolles gewonnen. Und zwar die Auszeichnung Deutschlands beste Obst- und Gemüseabteilung. Das ist unglaublich. Da war die Preisverleihung in Baden-Baden in dieser Woche. Und Abteilungsleiter und allen aus dem Podcast. Wohlbekannt, Dieter Hümmer, der war völlig überwältigt.
Der Preis bedeutet uns jetzt wieder sehr, sehr viel. Wir haben ein Jahr ausgesetzt, wir hatten den Sonderpreis bekommen. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Und jetzt bekommen wir bundesweit den Mega-Knaller-Preis deutschlandweit. Wahnsinn, wir sind aus dem Häuschen, wir wissen überhaupt nicht, wer wir sind. Vielen Dank an alle.
Ja, und natürlich auch der Chef Jörg Wagner. Der ist begeistert über die Auszeichnung und macht da vor allem eins für den Titel verantwortlich.
Das geht nur mit einem super Team. Wir haben eine klasse Mannschaft, die immer wieder motiviert sind und immer wieder noch einen draufsetzen wollen, die halt auch unsere Kunden, Kundinnen begeistern wollen. Und das macht einfach Spaß, mit so einem Team zusammenzuarbeiten. Mega.
Na, da sagen wir herzlichen Glückwunsch.
Absolut.
Ne? Und vielleicht gibt es ja dann bald irgendwie die beste Leberkäse- und Bratwurstabteilung mit unseren Produkten, sage ich jetzt mal. Ja, genau.
Ja, ist der Dieter da, fällt mir da nur ein. Also genau. Auch sehr, sehr schön. Ja, herzlichen Glückwunsch. Toller Erfolg, und wir werden ja weiterhin auch eng zusammenarbeiten. Ist ja so, wenn es jetzt schon immer, wann? Donnerstags gibt es unseren Leberkäse.
Ach nee, Mittwoch
ist Apfel- und Hanf-Leberkäse-Time.
Und Donnerstag bis Samstag
Apfel- und Hanf-Bratwurst-Time.
Ja, genau, muss ich auch mal wieder
kaufen. Wir gehören ja eigentlich praktisch schon dazu.
Also eigentlich arbeiten wir da drin.
Eigentlich sind wir schon dabei. Mittendrin.
Ja, genau.
Statt nur dabei.
Und man muss ja überlegen, Obst- und Gemüseabteilung ist ja Apfel und Hanf auch irgendwie, ne? Also.
Stimmt. Also Äpfel liegen da viele rum, und wir machen ja da auch relativ viel damit. Also von daher ist es ganz gut. Ja, dann habe ich immer noch was in eigener Sache. Also wir haben es ja ein bisschen begleitet die ganze Zeit hier im Podcast, und zwar meine Krebserkrankung. Wurde ja auch verkündet. Wir haben ja da einen sehr emotionalen Podcast darüber gemacht, wo es rauskam. Und jetzt stand heute 8. Mai. Ich habe jetzt meine erste bildgebende Untersuchung hinter mir, also sprich Kopf-CT und Kopf-MRT, so ist es richtig, und Lungen-CT und Oberkörper eben, um zu gucken, was denn jetzt da passiert ist. Die Blutwerte zuletzt, das habe ich ja schon mal irgendwann erzählt, die waren alle sehr gut. Und das Schöne ist jetzt, das Ergebnis dieser Untersuchungen sagt, dass praktisch die Tumore sich zurückbilden. Also in der Lunge ist bis auf ein bisschen Narbengewebe im Moment gar nichts mehr. Also ist fast weg. Und in der Nebenniere war auch was, da ist überhaupt nichts mehr nachzuweisen. Also das hat sich auch wieder abgebaut. Und auch beim Kopf ist alles gut und wunderbar. Und die Ärzte sind alle happy. Ich habe gestern ganz viele Telefonanrufe geführt und das war schon schön. Und habe gestern Nachmittag auch mal, an der Stelle kann ich das ja mal sagen, Rotz und Wasser geholt für lauter Freude.
Oh krass, okay, aber ja. Klar, ist ja, also das ist ja so wahrscheinlich mit das Emotionalste, was man irgendwie durchmachen kann, und das ist ja natürlich auch mit mir hast du telefoniert.
Ja.
Ich habe mich auch sehr gefreut, habe das auch gleich zu Hause dann natürlich erzählt, weil das sind wirklich sensationelle Nachrichten, und es ist eigentlich unglaublich, wie weit dann die Medizin ist mittlerweile. Das ist wirklich toll, also es ist, um es jetzt mal vielleicht ein bisschen oberflächlich zu sagen, natürlich ist es hardcore so eine Diagnose, aber es ist nicht in einigen Fällen das Ende der Welt. Ne? Also man muss sich darauf wahrscheinlich dann einlassen, auf die Behandlung und alles, eben diesen Hokuspokus weglassen, das, was du ja am Anfang auch schon diese ganzen Angebote bekommen hast, und dich wirklich da auf die Medizin
halt
verlassen.
Und halt normal weiterleben.
Und ich glaube, was auch wichtig ist, was aber auch in vielen Fällen so ist, also unabhängig auch von Krebs, immer eine Zweitmeinung holen.
Na klar, die habe ich tatsächlich in dem Fall, aber normal weiterleben ist, glaube ich, da auch ein wichtiger Punkt, und nach vorne zu gucken und positiv nach vorne zu gucken. Und dazu beigetragen, da bin ich mir auch sicher, weil es mir einfach viel Spaß gemacht hat, hat auch sowas wie die Campertour dann die letzten 14 Tage, weil da trifft man ganz viele tolle Menschen, und das ist einfach echt wunderbar und macht da viel Laune. Und gestern übrigens der Tag, an dem ich erfahren habe, was das schöne Ergebnis meiner bildgebenden Untersuchungen war, kam ja auch noch raus, dass es mittlerweile auch ein Mittel gibt, erstmalig kurz vor der Reife und vor der Zulassung, gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Also es tut sich unheimlich viel auf diesem Gebiet der Medizin, wenn man da auch mal ein bisschen reintaucht. Und deswegen haben wir ja auch gesagt, wir begleiten das mal ein bisschen, und ich will das ja auch thematisieren. Was aber trotzdem feststeht und weiterhin so ist, also es ist ja bei mir unheilbar Stand heute nach wie vor. Also das heißt, ich muss mit dem Krebs leben und muss damit irgendwie klarkommen. Aber ich habe da, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden.
Also halt weiterhin medizinisch auf jeden Fall betreut
werden. Mit der Tablette natürlich, die ich da tagtäglich nehme, ist schon irgendwie crazy.
Aber, und das höre ich auch so ab und zu mal wieder, also du machst auf jeden Fall vielen Menschen Mut mit dieser Offenheit, wie du damit umgehst. Das will ich auch nochmal sagen, weil das kriege ich auch immer ab und zu mal reingetragen. Ich werde natürlich auch gefragt, wie es dir so geht und so weiter. Und dann sagen einige, ja, ich hatte das auch oder ich habe da Fälle und so. Und das ist wirklich toll, wie du das machst. Und kann ich auch nur so unterstreichen.
Ja, schön.
Sind wir froh,
ja,
dass es jetzt so ist, wie es ist.
Ja, wir haben auch noch viel vor.
In der Situation. Wir haben viel vor. Wir schauen zum Beispiel mal nach Gehülz. Na, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Weil jetzt haben wir es wieder vor unserer.
Jetzt kommen wieder die Viecher da.
Die hatte nämlich einen besonderen Termin in dieser Woche. In Gehülz, da stehen Sika-Hirsche, und zwar diese Tierchen, die gibt es bei uns öfters mal in der Region zu sehen, Tambach, Possek und eben auch Gehülz, die leben da in einem Gehege und essen gerne Löwenzahn, lassen sich's da gut gehen, aber da gibt es jetzt gerade so einen riesen Haken an der Sache, hat mit der EU zu tun, und unsere Magda hat sich mit dem Besitzer der Hirsche, mit Georg Österlein, mal drüber unterhalten.
Die Sika-Hirsche, die wo ich in Gehülz züchte, die sind von der EU-Kommission als invasiv betituliert worden. Das heißt, wir müssen bis Ende 27 die ganzen Tiere erlegen, ob jetzt im Gehege oder die Jäger draußen.
Tja, und die EU-Kommission, die sagt, ja, die Sika-Hirsche, die paaren sich mit Rotwild, und Georg Österlein sagt, das ist eigentlich ziemlich unrealistisch.
Der Hirsch ist eigentlich wesentlich kleiner als der Rothirsch. Bei uns in Kronach würde man sagen, der braucht da Schemeler unten aufzusteigen. Das ist genauso, wenn ein Dackel am Bernardiner schwenken will.
Das ist mein Lieblingston bei der ganzen Geschichte.
Auf jeden
Fall.
Sehr
witzig, sehr witzig.
Es gibt eine Petition, um die Hirsche zu retten, nennt sich Sika Wild retten Petition. Das einfach mal online eingeben, dann kann man die Seite finden. Und wer sich die Hirsche mal anschauen will in Gehülz, kann das gerne tun. Brand 38, so nennt sich die Straße. Und da kann man gerne mit Löwenzahn mal hingehen und füttern, die freuen sich drüber.
Wenn ihr einen Parkplatz findet, weil mittlerweile glaube ich, dass unsere Magda da fast tagtäglich ist, weil die findet diese Hirsche so süß und so toll und hat auch bei dieser Petition glaube ich schon 225 Mal unterschrieben. Also von daher, die hat sich verliebt in diese Hirschchen.
Ja, offensichtlich. Und dann Thema. Ich war ja jetzt am Donnerstag nicht im Sender und da ging es um... ja, Kommunalpolitik, sage ich mal. Du hattest ja jetzt auch Anfang der Woche die erste Stadtratssitzung, diese konstituierende Sitzung, die gab es jetzt
am Montagnachmittag.
Überall.
Ja, Rico also Böhme auch.
Die neuen Gemeinde- und Stadträte sind zusammengekommen.
Ich will es mal einführen, weil das ist was Besonderes. Ich habe Rico Böhme auf dem Weg zum Rathaussaal gesagt, wo das ja stattfindet in Coburg, habe ich gesagt, lieber Rico, geh da jetzt rein mit der Gewissheit, dass mehr Radiomoderatoren im Coburger Stadtrat sitzen als Anwälte. Lass das mal sacken. Und dann sind wir in den Stadtrat rein.
Ja.
Und jetzt sitzen da zwei Radiomoderatoren. Finde ich auch witzig, aber ist okay.
Ja, und zu dem Thema haben wir uns gedacht, ja, wie kann man das mal ein bisschen anders vielleicht beleuchten? Haben wir uns überlegt, na, vielleicht gehen wir mal zum Bürgermeister, der neu ins Amt gekommen ist. Und unsere Kim Schmidt war da in Großheirat bei Andreas Lorenz und hat sich mal lang mit ihm drüber unterhalten, wie geht es eigentlich, wenn man plötzlich Bürgermeister ist, was kommt da auf einen zu, wie geht man da vor? Und dieses Interview hören wir uns jetzt auch mal an.
Wir wollen rausfinden, wie gewöhnungsbedürftig so ein Amt des Bürgermeisters ist. Deswegen gleich mal die erste Frage, wie lange dauert es denn, bis man sich hier eingewöhnt? Haben Sie sich schon eingewöhnt?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also ich muss sagen, nachdem ich ja die letzten 6 Jahre hier in Großheirat zweiter Bürgermeister war, ist die Eingewöhnung selber natürlich etwas leichter gefallen. Sicherlich kommt jetzt sehr viel auf mich zu, wo sonst immer noch der erste Bürgermeister da war, wo ich so ein bisschen was abgeben konnte, nachfragen konnte. Ja, also die Herausforderungen, würde ich sagen, sind schon groß, aber eingewöhnt habe ich mich schon.
Ging also doch recht schnell. Was sind denn so die ersten Aufgaben, die einen neuen Bürgermeister dann so erwarten?
Ja, als erstes muss man sich, glaube ich, erst einmal einen Überblick verschaffen über alles. Ich habe mir fest vorgenommen, habe auch den Mitarbeitern schon gesagt, dass ich persönliche Gespräche mit ihnen führe. Und ja, wollt einfach mal wegen wissen, wo drückt der Schuh, was ist überhaupt los. Auch Bauprojekte, die wir jetzt haben, auch da haben wir uns mal ein wenig zusammengesetzt, verwaltungsintern, und überlegt, wo fangen wir an, wo hören wir auf, ein wenig Struktur reinbringen. Das ist das, was mir jetzt ja wirklich wichtig ist.
An der Tür hängen noch Ballons und ein Herzlich-Willkommen-Schild. Also es wird schon auch mal erstmal so lockerer Einstieg oder dass man jetzt, Sie haben es erwähnt, das Büro vielleicht nochmal neu gestalten muss. Solche Aufgaben sind schon auch dabei dann am Anfang.
Ja, man muss sich selber erstmal ein wenig organisieren. Wie Sie gerade gesagt haben, man muss das Büro, möchte ich gerne neu gestalten, neue Möbel, an sich ein wenig einen neuen Look dem Büro verpassen. Natürlich muss man Kontakte erstmal aufbauen, sämtliche Kontakte, wie gesagt, pflegen. Und ja, ich kann mich wirklich nur nochmal bei den Mitarbeitern bedanken, weil sie gerade die Luftballons angesprochen haben. Das war wirklich ein sehr herzlicher Empfang, den sie mir am Montag hier bereitet haben. Und nochmal vielen herzlichen Dank dafür.
Ist es denn eigentlich schwierig? Also ich stelle mir das so vor, wenn man jetzt der Bürgermeister wird, dann ist das ja auf eine begrenzte Zeit. Das macht ja vielleicht manchen Leuten auch ein bisschen Angst. Ah, wie geht's dann danach weiter, falls ich nicht wieder gewählt werden sollte? Im Endeffekt ist es wie ein befristeter Vertrag, der aber halt nicht sicher verlängert wird. Wie ist es denn? Also macht es Sie irgendwie nervös oder sagen Sie, naja, ich mache das so gut, das klappt dann schon, oder ich finde danach auch wieder was genauso viel Spaß macht?
Ja, Sie haben es vollkommen richtig gesagt. Es ist auf jeden Fall ein 6 Jahre befristeter Vertrag, kann man sich so vorstellen. Nachdem ich natürlich aus dem öffentlichen Dienst komme, ist es so, dass mein früher Arbeitgeber mich wieder nehmen muss bzw. nehmen darf. Das ist dann ganz klar geregelt. Aber für Bürgermeister, die das Amt übernehmen und aus der freien Wirtschaft kommen, ist es sicherlich etwas schwieriger, da wieder Fuß zu fassen.
Was sind denn jetzt für die nächsten Wochen so Ihre Pläne? Wie geht's denn jetzt weiter? So ein kleiner Ausblick für uns vielleicht mal.
Ja, wie vorhin schon gesagt, Personell, ich möchte auf jeden Fall mit jedem Mitarbeiter, mit jeder Mitarbeiterin Gespräche führen, Vier-Augen-Gespräche, um eben zu wissen, was los ist, um mir einen Überblick zu verschaffen. Wir haben nächste Woche unsere konstituierende Sitzung. Da gibt's noch sehr viel vorzubereiten und wir haben eigentlich so viele Bausachen, die ja sich alles ja so ein bisschen hinziehen, wo man sagt, man muss ein bisschen Schwung reinbringen, dass man sagt, wir wollen ja dieses Jahr auch ja wirklich was schaffen. Und was natürlich wirklich das Große ist, mir, wie gesagt, einen Überblick zu verschaffen und einfach Struktur hier reinzubringen beziehungsweise strukturell vorzugehen.
Dann, also eingelebt haben Sie sich ja schon, dann wünsche ich noch eine erfolgreiche Amtszeit.
Vielen herzlichen Dank.
Sehr sympathisch, der neue Bürgermeister von Big Wedding. Großheirat. Aber super sympathisch und viel Erfolg kann man da nur wünschen. Und
wünschen wir allen frischen Bürgermeister.
Ich finde, wollte ich gerade sagen, weil alle und auch alle Kreisräte und Gemeinderäte und Stadträte und Stadträtinnen und Gemeinderätinnen und Ratsrätinnen und was überall dabei ist, also die machen das ja alle ehrenamtlich. Genau. Und ich finde, das hat allen Respekt verdient, weil das ist echt eine Menge Arbeit. Ich weiß es aus eigener Erfahrung und das tun die Leute ja nicht, um irgendwie, ja, das ist ja nicht irgendwie ein Popstar oder so, sondern dahinter steckt auch echt viel Arbeit. Und all die Leute, die das tun und sich da engagieren, denen ist die Heimat wichtig und da, wo sie eben leben. Und ich finde, das verdient allen Respekt.
Ja, das definitiv, weil wenn man sieht, wie so die Bundesregierung angesehen wird, wie generell die Politikverdrossenheit in diesem Land ist, ist es ja schön, wenn sich noch viele finden, die hier trotzdem eben für ihre Region sich einsetzen. Wir blicken mal auf, du hast ja schon angekündigt, du bist nicht da am Sonntag, da ist ja Muttertag, ja. Unsere Mütter, die leben beide leider nicht mehr, deswegen gedenken wir denen dann einfach. Aber natürlich bei uns im Programm wird es am Sonntag auch unter anderem um den Muttertag gehen. Und da haben wir schon ein paar Grüße eingefangen an die Mütter im Radio 1 Land.
Ja. Irgendwas, was du deiner Mama schon immer mal sagen wolltest?
Ich bedanke mich, dass sie immer für mich da ist. Und ich bin sehr stolz, ihre Tochter zu sein. Und ja, ich habe sie ganz doll lieb.
Dass ich meiner Mutter natürlich sehr, sehr dankbar bin, dass sie so viel Energie und Zeit in mich investiert hat und dass ich sie sehr lieb habe.
Ja. Gibt es irgendwas, was du deiner Mama schon immer mal sagen wolltest?
Oh, das wird ganz schwierig. Meine Mama ist schon verstorben.
Und wenn du ihr noch was sagen könntest?
Dass ich sie sehr lieb habe und dass sie toll ist.
Danke für alles.
Ja, danke für alles. Wäre jetzt das Einzige, was, weil das ist einfach...
Danke,
einfach
dass danke. Du uns bei allen unterstützt.
Puh, eigentlich nicht. Ich sag meiner Mama jedes Mal, wenn ich sie sehe zumindest, dass ich sie lieb. Von dem her... Eigentlich nicht, nee.
Dann machst du schon alles richtig, finde ich.
Ja, und wusstest du eigentlich, wo der Muttertag herkommt?
Ja, es hat ein Blumenhändler erfunden, würde ich denken, aber ist nicht so.
Würde man denken. Ist im zweiten Step so, ist eigentlich aus Amerika. Das hat unsere Anja Hampel nämlich rausgefunden. Es gab sogar in der Antike schon Gedenktage für Muttergottheiten. Und im Jahr 1907 hat eben die Amerikanerin Anna Jarvis eine Gedenkveranstaltung für ihre verstorbene Mutter veranstaltet, hat dabei auch Nelken an andere Mütter verteilt und das kam so gut an, dass sie dafür gekämpft hat, dass es eben so einen Muttertag gibt oder das Ganze weiter verbreitet wird. Und tatsächlich 1914 hat der US-Kongress beschlossen, dass der zweite Sonntag im Mai als Muttertag gilt. Das hat sich dann weiter durchgesetzt. Seit 1923 gibt es das eben auch in Deutschland. Aber Anna Jarvis war nicht so zufrieden, weil es wurde immer kommerzieller. Tja, denn der Muttertag 1923 in Deutschland, als er zum ersten Mal da war, ist das Ganze passiert auf Initiative des Verband Deutsche Blumengeschäftsinhaber. Tatsächlich, ja.
So, ich habe jetzt gerade eine WhatsApp-Nachricht bekommen von der Deutschen Bahn.
Ja.
Ihr Zug fährt pünktlich um 9.27 Uhr in Coburg.
Da kriegt man sogar einen Hinweis, dass er immer pünktlich fährt. Das ist ja
tatsächlich.
Toll.
Tatsächlich.
Das ist wirklich stark.
Also, und dann mache ich mich jetzt mal langsam los. Ne?
Da mach dich mal langsam los. Kleinen Veranstaltungstipp können wir noch geben. Bist du auch nicht da am Sonntag? Rosenberg für Spiele gehen wieder los die Saison. Die kleine Hexe, das Kinderstück.
Oh, das habe ich damals gemocht als Buch von Ottfried Preußler.
Das hat er wahrscheinlich hat er wahrscheinlich jeder irgendwann mal gelesen. Ja. Ich musste auf jeden Fall auch mal rein mit meinen Kids. Und Sonntag geht's los, also da könnt ihr euch informieren. Das auch schon. Wer es lieber wegen ruhiger mag, kann übrigens auf den Coburger Friedhof. Das ist auch ein interessanter Tipp. Der feiert nämlich 175-jähriges Jubiläum. Und da gibt es eine Broschüre, weil da gibt es nämlich besondere Gräber und Grabdenkmäler, auf die wir da drauf hingewiesen, kann man sich auch online anschauen. Das nur mal so.
Keine am Führung Rande. Mit einem Zeitzeugen. Ich war dabei am ersten Tag.
Ja, das wird ein bisschen schwierig. Das ist allerdings
okay, richtig. Ein bisschen makaber, aber ab und zu muss ja so sein.
Naja, was soll's.
Naja, dann. So.
Dann wünsche ich dir viel Spaß. Dann kannst du ja nächste Woche erzählen, was du erlebt hast.
Da, vielleicht mit dem Interview dann mit Gerald Asamoah. Gibt es dann natürlich exklusiv im Podcast.
Genau.
Hast du eine Frage an ihn? Die stelle ich ihm. Gerald Asamoah.
Was soll ich denn da fragen? Weiß ich nicht. Nee, mir fällt jetzt echt nichts ein, was ich Ihnen jetzt Sinnvolles oder Unsinnvolles fragen sollte.
Okay, dann mache ich
zum Schalke-Aufstieg brauchen wir ja eigentlich nichts fragen.
Ja, das ist ein Quatsch. Nee, ich mache was anderes, was Lustiges. Vielleicht über seine Schuhgröße oder aber keine Ahnung.
Und vielleicht bin ich ja nächsten Freitag 100.000 Euro reicher. Die Geschichte erzähle ich aber dann auch
das
nächsten
ist Freitag,
weil das passiert ja alles erst
schon. Ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall dafür.
Ja, gucken wir mal.
Und, schauen wir mal, wie das rausgeht.
Aber jetzt
gucken wir mal. Wünschen wir euch alles Gute. Bis bald.
Schönes Wochenende.
Ciao.